Herzlich willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity, meinem bevorzugten Bitcoin-Broker. Und wenn ihr Was Bitcoin bringt in einem Wort verwendet, dann spart ihr euch 6 Monate lang 21% auf die Gebühren bei Coinfinity. Ich spreche heute mit Nicole Nowak, die war erst vor wenigen Monaten bei mir zu Gast. Wir sprechen sozusagen über mit Bitcoin aus dem Hamsterrad Teil 2. Ich spreche einfach wahnsinnig gern mit der Nicole, nicht nur, dass sie irrsinnig smart ist, sondern auch einfach eine Einstellung mitbringt, die man im Bitcoin-Space vielleicht eher seltener sieht. Sie zieht das jetzt durch, sie macht jetzt ihren eigenen Podcast und geht Schritt für Schritt ihren Weg in die Bitcoin-Welt. Und ich möchte das auch dokumentieren, auch für euch, weil ich weiß, dass die erste Folge wirklich, wirklich gut angekommen ist. Und ich hoffe, dass das auch bei der zweiten so ist. Dann setze ich das nämlich wirklich gerne fort, um zu sehen, was die Nicole so vorhat. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser neuen Folge. Herzlich willkommen, Nicole. Hallo.
Hallo, Nico. Schön, dich wiederzusehen.
Wie ist dein Start ins neue Jahr verlaufen?
Also die ersten Stunden waren ganz gut. Ich habe gefeiert in Bonn bei dem Silplefster-Event, das organisiert wurde von ein paar Bitcoinern und Bitcoinerinnen. Und als das Event dann sozusagen vorbei war, wurde meine Stimme dann immer schwächer und dann konnte ich erstmal eine Woche lang nicht sprechen, aber es ging dann wieder. Also der Start an sich war gut, die Tage danach ein bisschen schwierig.
Das ist natürlich bitter, wenn man das neue Jahr damit startet, dass man eigentlich einen neuen Podcast launchen will, wo man nur eine Stimme hat, nämlich deine.
Ja, genau. Das war auch die große Herausforderung. Ja, und dann mussten die Zuhörer leider warten.
Sag mal, also wir haben ja gesprochen, unsere Aufnahme war, glaube ich, im Oktober 23 in Stuttgart. Wir haben damals gesprochen über mit Bitcoin aus dem Hamsterrad, über deine Story, und da wollen wir heute einfach mal ein Update geben. Was hat sich seitdem getan? Also der Podcast ist zumindest gelauncht und er trägt auch dieselbe Farbe, die du heute im Pulli trägst. Also du bist auch schon on brand.
Richtig, genau. Ist aber Zufall. Das ist ein Geschenk von meiner Mutter zu Weihnachten bekommen. Am 21.12. Es gibt ja eigentlich fast kein besseres Datum, als irgendwas Neues zu starten an Bitcoin-Projekten. Ist der Podcast online gegangen. Er heißt Bitcoin kurz erklärt. Und seitdem sind 3 bzw. 4 Folgen erschienen, inklusive Intro. Genau.
Was ist das? Übrigens, by the way, Grüße gehen raus an alle Bitcoiner und Bitcoinerinnen. Wir müssen irgendwann aufhören, alles mit 21 in Verbindung zu bringen. Das macht mich schon langsam wahnsinnig. Alles ist mit 21, 21.000, 21.00 um 21 Uhr. Aber gut. Du hast mir erzählt, also du bist so quasi Schritt für Schritt auf dem Weg in Richtung, sagen wir, Selbstständigkeit, sagen wir Bitcoin-Job. Der Podcast ist ein Weg dorthin, aber du bist jetzt noch nicht dort angekommen, wo du quasi hin willst. Die Reise hat erst begonnen.
Nee, genau, die Reise hat erst begonnen. Und ich habe leider schlechte Nachrichten für dich, weil du sagst, die Bitcoiner sollen mal aufhören, alles mit 21 zu labeln. Jede Folge meines Podcasts dauert auch 21 Minuten und 21 Sekunden, also bisher zumindest. Ich bin noch nicht dort. Ich arbeite immer noch 4 Tage die Woche in meinem Fiat-Job und ist natürlich auch zunehmend eine Herausforderung, weil ich glaube, es kennen viele Bitcoiner, es einfach so viele Ideen für Projekte gibt, für Themen, die man umsetzen will. Also ich würde zum Beispiel gerne auch Videocontent machen, vielleicht auch auf Instagram mehr kleine Videos, sogenannte Reels drehen und so weiter zu den Inhalten meines Podcasts, aber das ist natürlich eine Limitierung. Und ich glaube aber, dass die Zeichen für 2024 total gut stehen. Der Bitcoin Spot ETF, das Thema ist durch, wir haben das Halving vor der Tür und das Interesse an Bitcoin nimmt zu. Ich merke das auch in meinem Umfeld. Meine Mutter fragt jetzt auch regelmäßig, wann kommt denn eine neue Podcast-Folge raus?
Ja, also liebe Grüße gehen auch raus an meine Mama, die jetzt auch zum ersten Mal gesagt hat, sie hat Bitcoin. Also wir hatten ja da dieses Video mit Ijoma Mangold und sie hat gesagt, sie hat zum ersten Mal verstanden, worum es bei Bitcoin geht.
Und, oh, toll.
Und sofort kommt die CDU um die Ecke und die EU um die Ecke und will entweder Bitcoin verbieten oder irgendwie einen Energy-Label machen mit über taxonomisch, was zwar völliger Bullshit ist, aber dass die EU Bullshit macht, ist jetzt auch nicht auszuschließen, sage ich mal. Das heißt, sozusagen der Gegenwind ist schon wieder da.
Ja. Ja, aber das haben wir ja regelmäßig. Also in den 3 Jahren, in denen ich jetzt im Bitcoin-Space bin, gibt es Auf und Abs, nicht nur beim Preis, sondern Auf und Abs bei den Meldungen in den Medien. Ja, wir haben uns ja super gefreut, als KPMG den Bericht rausgebracht hat, dass Bitcoin vielleicht doch was Positives sein könnte für die Energiewende. Ja, und jetzt kommt die EU um die Ecke. Ich habe das Gefühl, da gibt es regelmäßig einen Wechsel zwischen Kummer und Freude bezüglich der Narrative in den Medien. Aber du machst dir da mehr Sorgen, habe ich das Gefühl, Nico.
Naja, Sorgen. Ich tue mir oft schwer, den Überblick zu behalten bei dem ganzen Irrsinn. Und wenn es jetzt um Proof of Work geht, ich sag mal so, das nehme ich persönlich. Weil Proof of Work ist einfach genial. Und dass ausgerechnet sozusagen die übergeordnete Behörde unseres Kontinents, wo wir nun mal dabei sind bei diesem, sage ich jetzt mal, Verein, sich dermaßen doof anstellt, ist traurig. Und da ist natürlich dann die Frage zu stellen, okay, was steckt dahinter? Ja, sind das die Blockchain-Krypto-Crews, die da Lobbying betreiben? Das glaube ich nämlich schon, ja, die quasi dann ihre Alternativen vorstellen. Hat die EU selbst Dinge am Laufen? Auch da höre ich immer wieder vieles. Und da gibt es auch Leute, die das recherchieren. Ich bin da auch dran, aber ich möchte dazu noch nichts sagen, weil ich mich noch nicht auskenne. Und grundsätzlich einfach Dinge niederregulieren ist ja bei uns grundsätzlich einfach eine Herangehensweise. Das wäre halt schade, ne? Also wenn du quasi, das ist ja so ein bisschen wie wenn du sagst, naja, das Internet, also ist jetzt schlecht für die Umwelt, deswegen müssen wir es jetzt runterregulieren und Europäer dürfen halt weiterhin nur mit irgendwie der halben Bandbreite von Amerikanern im Internet surfen. So, das ist so auf diesem Level spielt sich das ab und das ist halt sehr traurig.
Ja, total. Ich habe erst letztens bei meinem Arbeitgeber einen Risikobericht gesehen, der basiert auf einer Umfrage, wo Einzelpersonen und Unternehmen befragt wurden, welche Risiken sie denn sehen im Unternehmenskontext. Und tatsächlich war in dieser Rangfolge regulatorische Unsicherheiten noch weit vor Klimawandel. Also das hat mich echt überrascht. Ich meine, wenn man so drüber nachdenkt, ist es, glaube ich, offensichtlich, weil das einzelne Unternehmen, ja, das hat natürlich das Thema Klimawandel und so weiter auf dem Schirm, aber die konkreten Herausforderungen im Alltag sind dann doch deutlicher durch die Regulatorik getrieben.
Aber das ist interessant. Das zeigt zumindest, dass diese Problematik nicht nur Bitcoin betrifft. Also und die EU wird es auch nicht schaffen, Bitcoin irgendwie zu regulieren, sondern sie werden es nur schaffen, dass halt quasi die Leute, die im Bitcoin-Space arbeiten, werden halt woanders hingehen. Ja,
ja. Ich habe mir zum Beispiel überlegt, das ist ein super Aufhänger, das Thema, auch für meinen Podcast, dann über das Thema Proof of Work zu sprechen und über die Narrative, die es fälschlicherweise gibt in der Medienlandschaft. Also das klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber es ist ja auch, man kann sich auch ein bisschen drüber freuen, weil man das als Aufhänger nehmen kann und dann erklären kann, wie es aus unserer Sicht wirklich ist.
A Wall of Worry nennt man das auf den Märkten, ja. Es gibt keinen Bullenmarkt ohne Sorgen, ja. In dem Moment, wo die Sorgen weg sind, platzt das Ding und es geht wieder runter, damit man wieder neue Sorgen hat. Wie sieht es jetzt bei dir aus? Also du hast gesagt, okay, Fiat-Job, du bist ja eine ziemliche High-Performerin und hast wahrscheinlich einen Plan gefasst. Was ist sozusagen dein Plan jetzt? Du machst jetzt den Podcast, das ist jetzt dein erster Versuch, da Fuß zu fassen. Wir werden natürlich alles verlinken und ich habe auch schon reingehört in die ersten Folgen. Also ich finde, du machst das ganz toll. Wie ist das Feedback? Kommt es an bei den Leuten, die du erreichen willst?
Ja, das Feedback ist überraschend positiv. Ich war natürlich auch ein bisschen aufgeregt am Anfang. weil ich so viel Feedback, außer jetzt von meiner Familie zum Beispiel, nicht hatte, bevor ich online gegangen bin. Aber ich bekomme total tolle E-Mails, teilweise von Frauen, aber auch von Männern, die sagen, ja, dein Podcast ist ein Augenöffner, ich interessiere mich jetzt für das Thema. Und eine Zuhörerin hat mir sogar geschrieben, dass sie es super findet, dass ich nur alle 14 Tage release, weil sie in der Zwischenzeit dann Zeit hat, sich die Literaturempfehlungen oder Videoempfehlungen, die ich auch gebe in meinem Podcast-Format, also kurz erklärt, plus weitere Inhalte, ja, sie nutzt die Zeit und liest dann auch zum Beispiel eine Buchempfehlung, das finde ich eigentlich ganz spannend. Und was ich aber auch interessant finde, und das war eigentlich gar nicht meine Absicht, mein Podcast ist ja gar kein Frauen-Podcast, sondern ein Anfänger-Podcast, ja, man braucht keine Vorkenntnisse, weder in Finanzen noch in Ökonomie noch in Technologie. Aber trotzdem kriege ich dann Rückmeldungen von Bitcoinern, die sagen, ah ja, dieses Frau-zu-Frau-Format funktioniert ja super. Du bist ja die Erste, die einen Frauen-Podcast macht im Bitcoin-Space. Mache ich eigentlich nicht, aber interessant, dass die Assoziation so da ist, ja.
Da ist das Ding. Die absoluten Legenden von Coinfinity haben den Affiliate-Code rübergeschoben. Mit was Bitcoin bringt, in einem Wort, spart ihr euch jetzt 21% der Gebühren bei Coinfinity für die ersten 6 Monate für Sparplan, Kauf und sonstige Stack-Bedürfnisse. Coinfinity feiert im Jahr 2024 das 10-jährige Bestehen und das gilt es zu feiern. Die Community von Was Bitcoin bringt ist die erste, die so einen Code erhält. Das Angebot gilt natürlich auch für bestehende Kunden und für Neukunden ist es der perfekte Grund, von eurem alten, verstaubten, langweiligen Bitcoin-Broker zu einem echten, orangen Helden zu wechseln. Zu Coinfinity. Die Website ist coinfinity.co. Die App gibt es in allen gängigen App-Stores. Happy Birthday, Coinfinity. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Stacken.
Naja gut, du hast es pink gebrandet und hast eine Frau-Stimme. Also das ist schon in Ordnung. Und das hebt sich auch ab, ja. Ich habe ja auch damals, als ich meinen Kanal gestartet habe, habe ich auch ganz bewusst in Blau gebrandet, aber das ist auch nicht, weil ich sage, das ist jetzt ein Buben-Podcast, ja. sondern weil natürlich alle anderen waren irgendwie schwarz-orange, ja.
Ja.
Und da wollte man sich ein bisschen abheben, ein bisschen was anderes bieten. Also ich finde das richtig, richtig cool. Ich glaube, das ist auch toll. Ich glaube auch, dass die Kürze, in der Kürze liegt die Würze. Das mit den 21 Minuten und 21 Sekunden wirst du spätestens nach 5, 6 Folgen verfluchen. Da bin ich mir ganz sicher.
Das ist ja sozusagen das Maximum, das Limit nach oben.
Okay.
Ja, aber es gibt da schon so ein paar Tricks, die man anwenden kann, wenn man zum Beispiel Sekunden übrig hat, dass man einfach nur leere Sekunden am Ende laufen lässt, ansonsten wird einfach gekürzt. Dann wird jeder Satz auf die Waagschale gelegt. Genau.
Das ist cool. Und vor allem das, was du gesagt hast mit dem Einsteiger-Ding. Ich glaube, dass das eine der größten Herausforderungen in, sage ich jetzt mal, Bitcoin-Content-Space, ja, du hast so coole Kanäle für Fortgeschrittene, da zähle ich mich jetzt mal ganz unbescheiden dazu, aber immer wieder bei Null anzufangen ist halt wahnsinnig schwierig bei so einem Thema, das so breit ist und so tief ist.
Ja, total. Ich habe eigentlich immer nach irgendwas gesucht, was ich jetzt an Freunde, aber insbesondere auch an Familienmitglieder weiterleiten kann und ich hatte halt nichts, weil die Inhalte, die ich super fand, zum Beispiel auch dein Podcast oder deine YouTube-Videos, die sind einfach zu lang, oder so zumindest meine Erfahrung, um jemanden von einer Sache zu begeistern, für die er noch gar kein Interesse hat. Ja, also die Hürde, einen Podcast zu hören, der eine Stunde dauert oder länger, ist einfach enorm hoch. Und mir hat was gefehlt, wo die Hürde eben gering ist, weil es nur ein kurzer Podcast ist, den man vielleicht im Bus hören kann, auf dem Weg zur Arbeit oder nebenbei beim Kochen oder so. Ja, und dann habe ich eben beschlossen, okay, wenn es das halt noch nicht gibt, dann mache ich das selber.
Ja, einer der Gründe, warum viele Podcasts sehr lang sind und auch erfolgreich sind, weil sie so lang sind, im internationalen Space, im amerikanischen Space, liegt daran, dass die da halt nicht mit dem Bus zur Arbeit fahren, sondern 1,5 Stunden im Auto sitzen.
Ja, wirklich. Ja, okay. Ja, das macht natürlich Sinn. Ich persönlich liebe es auch, lange Podcasts zu hören, und man kann ja auch zwischendrin mal kurz pausieren oder lang pausieren, je nachdem, wie viel Zeit man hat. Und ich genieße das auch, in ein Thema total tief einzutauchen. Ich befürchte aber, dass der Mainstream, gerade auch die jüngere Generation, einfach schnelle, kurze Inhalte gewohnt ist, immer neue Informationen in kurzer Zeit braucht. Ja, das ist so ein bisschen der Widerspruch, glaube ich. Und es ist ja schön, dass es für jede Befindlichkeit oder für jedes Bedürfnis dann ein Angebot gibt.
Ja, also das ist ganz interessant. Nochmal, also ich finde das toll, dass du das machst. Ich empfehle das sehr, und ich möchte auch, wir werden auch darüber nachdenken, wie wir das mit Video verbinden können und vielleicht mal die eine oder andere Folge bringen können, um es auf YouTube bekannt zu machen. Das möchte ich auf jeden Fall. Das Ding ist halt, dass die... du musst das immer, das ist, nehmen wir mal den Vergleich mit Bitcoin. Wenn wir sagen, Bitcoin macht irgendwie was 7 Transaktionen pro Sekunde und ist ja zu langsam und bla bla bla, kann ich mir meinen Kaffee nicht kaufen und so, ja, dann ist der falsche Vergleich. Der richtige Vergleich wäre, sage ich immer, mit einem Goldbahn von London nach New York fliegen, ja. Das ist der richtige Vergleich mit einer Bitcoin-Transaktion. Und alles andere spielt sich dann halt in anderen Layern ab. Und wenn dieses Layer ultimativ das Bankensystem ist, dann ist das halt so. Ja, du hast trotzdem noch diesen Bezug auf die Kontrollierbarkeit und die Möglichkeit auch auf Self-Storage und so weiter. Und da ist auch der Vergleich, glaube ich, mit den Medien. Die Leute... ja, die wollen Kurzinhalte und so, aber die Kurzinhalte sind in Wahrheit für die Leute, die sich unterhalten wollen. Die machen das nicht zur Informationsaufnahme. Niemand geht auf TikTok, um zu lernen, was in der Welt passiert, oder wenig. Sondern man muss es vergleichen mit ein ganzes Buch lesen. Also ist es einfacher, ein ganzes Buch zu lesen, oder ist es einfacher, eine Stunde lang dem Autor zuzuhören, wenn er das Buch erklärt, und der wird dir schon jeden Punkt bringen? Ich finde, das Zweite ist deutlich effizienter.
Ja, schon. Wobei ich persönlich bin ein großer Fan von Büchern, weil ich finde, gerade so komplexe Inhalte wie Bitcoin-Inhalte, die verdaut man ja unterschiedlich schnell und auch einzelne Aspekte unterschiedlich gut, je nachdem, was für Vorkenntnisse man hat. Und ich finde zum Beispiel, oder ich stelle es mir schwierig vor, den Bitcoin-Standard jetzt als Hörbuch zu hören, was ja viele, viele Leute auch machen, weil ich mich daran erinnere, als ich es gelesen habe, habe ich auch kurz mal innegehalten und musste überlegen, was ich da gerade gelesen habe, weil da ja teilweise weltbewegende Inhalte drin standen, die meine vorherige Perspektive auf links gedreht haben. Ja. Deswegen bin ich ein absoluter Fan von Büchern. Ich weiß nur, dass leider viele Leute da eine Hürde haben, weil der Alltag zu kompliziert ist. Da sind wir wieder beim Thema Hamsterrad, zu viel zu tun, mit Kindern, mit Beruf, mit Freizeitstress von mir aus auch, Selbstoptimierung etc. Ja, aber genau das Thema, was du angesprochen hast, nämlich dass Medien kurz Schlagzeilen raushauen und das Thema falsch darstellen. Das habe ich auch in meiner ersten Folge Bitcoin und die blinden Gelehrten erklärt. Und ich habe da eine kurze Geschichte erzählt von dem König und den blinden Gelehrten, der seine blinden Gelehrten rausschickt, um herauszufinden, was ein Elefant ist. Und da sie alle blind sind, die Gelehrten, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als ihren Tastsinn zu benutzen. Und jeder der Gelehrten erwischt aber nur einen Teil dieses Elefanten und beschreibt dann eben aus der eigenen Sicht, was ein Elefant ist. Und dann tragen sie das dem König vor und sind dann beschämt, weil sie merken, jeder hat eine andere Definition, und der König fasst es dann zusammen, und dem ist dann schon klar, dass alles, was aufgezählt wurde, ein Teil vom Elefanten ist. Und ein bisschen so sehe ich das in Analogie zur Bitcoin-Komplexität. Man fängt mit einem Thema an, man liest vielleicht was, einen kurzen Artikel, vielleicht hat man auch einen blöden Artikel erwischt, und dann erwischt man halt einen kleinen Teil von diesem großen Elefanten Bitcoin und glaubt dann, das ist Bitcoin. Aber eigentlich müsste man weitergehen und aus anderen Perspektiven dieses Tier betrachten, vielleicht mal drauf sitzen, die Stoßzähne berühren und so weiter und so weiter. Und ein bisschen versuche ich das dann in meinem Podcast, indem man eben mit jeder Folge eins weitergeht, dann das erste Bein sich anschaut, das zweite, die Stoßzähne, die Ohren, sich mal draufsetzt, von unten schaut, weiter wegläuft, die Metaebene einnimmt und so weiter. Genau, ja. Aber ja, 21 Folgen habe ich mir vorgenommen, mindestens. Und ich glaube, da hat man schon hoffentlich einen ganz guten Überblick über diesen Elefanten beziehungsweise Bitcoin. Und was eigentlich das Ziel ist, ist, Lust zu wecken, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Es gibt ja schon so viele tolle Inhalte. Es gibt deinen Podcast, es gibt andere, es gibt tolle Bücher, es gibt so tolle Videos, Videoinhalte, die auch in den letzten Wochen und Monaten erst erschienen sind, die ein Thema oder wie Geld entsteht oder die Geschichte des Geldes nochmal so gut zusammenfassen. Und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren auch immer mehr werden, dass wir immer besser verstehen, auch als Kollektiv, was Bitcoin ist, dass wir immer bessere Metaphern finden oder immer einfachere Metaphern, mit denen Menschen was anfangen können. Und ja, wenn ich ein bisschen die Lust wecken kann oder erkenntlich machen kann, warum es auch wichtig ist für die Einzelperson, sich mit Bitcoin zu beschäftigen, dann bin ich schon zufrieden.
Man muss auch wirklich dazu sagen, weil wir uns auch vorher über die EU beschwert haben und über die neuesten Ideen da, es ist schon wirklich viel Positives geschehen in den letzten oder in den vergangenen zwei Jahren. Und du gehst jetzt an den Start, ich sage jetzt mal potenziell, wieder für eine neue Generation. Also die letzte Generation oder die Generation, sage ich jetzt mal 2020 bis 2022, die war ganz stark geprägt davon, dass damals während der Lockdowns wirklich viele Menschen Zeit hatten. Das, was du vorher beschrieben hast, dieses aus dem Hamsterrad rausreißen, ja. Mir ging es ähnlich, anders in anderen Dings, aber ich habe damals zum Beispiel gelernt, okay, ich will eigentlich nicht in dieses Hamsterrad zurück. Ja, es geht ja auch anders. Wenn ich jetzt hier, so wie wir jetzt hier am Computer sitzen, wozu soll ich dann eben ins Büro fahren müssen? Wozu soll ich mich mit Kollegen herumschlagen, die ich vielleicht gar nicht sehen will? Alleine die Effizienzsteigerung durch die Abwesenheit von Meetings ist, darüber könnte ich ein ganzes Buch schreiben. Es hätte nur wenig Inhalt, so. Das würde heißen, Meetings sind scheiße, so. Ja?
Viele, und, ja.
Ja, viele, ja. Also, es gibt auch eine Effizienzsteigerung durch die Abwesenheit von sozialen Interaktionen. Man sagt, die sozialen Interaktionen sind natürlich oft positiv, aber sie kosten Zeit. Ja, am Watercooler über das die neueste Folge Game of Thrones sprechen, kostet Zeit.
Ja, total. Der Effizienzaspekt ist natürlich das eine. Ich habe natürlich in meiner Berufszeit jetzt die letzten 7 Jahre auch ganz, ganz oft gedacht, ja, das könnten wir doch anders machen, das könnten wir effizienter machen, wir könnten eine bessere Software benutzen für dieses Thema und so weiter. Das ist das eine. Aber was ich eigentlich noch viel relevanter finde für mein persönliches Leben, aber was ich jetzt auch bei anderen beobachte, ist mehr in diese Denke reinzukommen, worin bin ich eigentlich gut, was interessiert mich, was möchte ich in dieser Welt und in diesem Leben eigentlich machen. Und das ist so ein bisschen bitter, auch so eine schmerzhafte Erkenntnis, finde ich, die viele, glaube ich, auch schon hatten oder haben, während der Corona-Zeit gewonnen haben. Das, was ich mache, ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Und wenn ich jetzt vielleicht am Ende meines Lebens auf mein Leben blicke, dann wird das jetzt nicht so wichtig gewesen sein. Und ich glaube, wir können wieder mehr lernen, aus dieser Brille die Welt zu sehen, nämlich was kann ich beitragen, worin bin ich gut und wie kann ich da mein Auskommen mitfinden. Ich habe gestern auch mit einer Rentnerin gesprochen, die ist jetzt seit 4 Monaten in Rente, ist Bitcoinerin, finde das Thema total spannend und ist auch in einer Gruppe von, ich glaube, 4, 5 Rentnerinnen, die sich gegenseitig das Thema Bitcoin beibringen, mega toll. Die meinte,
Grüße gehen raus an die Bitcoin-Omis.
Ja, es gibt sie wirklich, es ist echt toll. Und ja, ihr Rat an mich war, oder ihre Erkenntnis nach 30 Berufsjahren, ich glaube, es waren 30, was sie hätte anders machen sollen, sie hätte sich viel früher mit dem Thema Selbstständigkeit beschäftigen sollen und wie man selbstständig wird, werden kann, einen Beitrag leisten kann, weil sie hat im sozialen Bereich gearbeitet und halt sehr wenig verdient, über 30 Jahre. Und ihren Bruder, der BWL studiert hat, sich sehr früh selbstständig gemacht hat, beobachtet, wie Dinge bei ihm anders liefen. Ja, und jetzt gerade als Rentnerin mit der Rente, mit der staatlichen, ich weiß natürlich nicht, was für andere Vorsorgemaßnahmen sie getroffen hat, da wird einem das natürlich bewusst. Es ist ja schön und gut, dass man einen Dienst in der Menschheit leistet, aber es muss gut entlohnt werden und es gibt Mittel und Wege, vielleicht auch über den Weg der Selbstständigkeit, was Gesellschaftsrelevantes zu machen und ein gutes Auskommen zu haben.
Ist auch etwas, das ich für lange, lange Zeit mit der Larissa Grawitz, die ja generell Finanzbildung für Frauen macht, besprochen, aber auch im Podcast. Und das ist auch einer ihrer Stories, die sie immer wieder erzählt. Das ist natürlich, dass gerade die Generation der Frauen in deinem Alter und vielleicht schon ein bisschen älter, das so die Generation ist, die draufkommt, na ja, so mit Karriere und Kindern und so habe ich weniger in die Rentenkasse eingezahlt, kann deswegen auch weniger erwarten. Und der Mann ist aber dann vielleicht irgendwann weg. nicht unbedingt, dass das, also man will ja nicht sozusagen den Teufel an die Wand malen, aber das ist die erste Generation, die das schon bei ihren Eltern gesehen hat, wo dann einfach die Scheidungsrate wirklich hochgegangen ist und die Mütter gesagt haben, naja, shit, ja, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und ich glaube auch ganz, ganz klar, der Weg in die Selbstständigkeit ist meiner Meinung nach der absolut richtige. Wir können heutzutage viel einfacher als Kleinunternehmen arbeiten als früher aufgrund der Digitalisierung. Und ich glaube, ich würde mal so weit gehen zu sagen, dass diese Content-Creation-Geschichte, die ich jetzt mache und du jetzt auch zum Teil, das ist ja nur der erste Schritt. Also das ist so quasi, das ist jetzt logisch, das ist jetzt nachgefragt im Bitcoin-Space, weil es so viel zu beschreden gibt, aber das heißt nicht, dass es damit endet. Also es gibt ja auch viele im Bitcoin-Space, die sind jetzt schon weiter und machen andere Dinge und von denen ziehe ich extrem meinen Hut, weil unternehmerisch tätig werden, wenn es mal kapitalintensiv wird, ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
Ja, total. Ich habe natürlich auch schon Ideen für die nächsten, weiß nicht, 5 bis 10 Jahre, ganz viele natürlich auch überhaupt nicht spruchreif. Aber ich glaube, das ist der erste Schritt, zu erkennen, ich muss ja gar nicht in diesem Angestelltenverhältnis für immer verharren. Ja, das ist ja noch die Generation meiner Eltern, für die gab es ja gedanklich gar keine Alternativen. Und ich sehe gerade in der Generation meines Bruders, der ist ja deutlich jünger als ich, der ist jetzt 19, da sind die Gedanken schon, also teilweise ist natürlich auch divers, die Gruppe, da sind die Gedanken schon ganz anders. Da wird früher schon überlegt, will ich einen 9-to-5-Job, da wird das, was die Eltern gemacht haben, wo wir die Eltern ihren Alltag verbracht haben, nämlich im Hamsterrad, sehr kritisch begutachtet und es wird nach Alternativen gesucht und überlegt und die Entwicklung finde ich toll und ich hoffe, dass wir mittelfristig zumindest es auch schaffen, dass dass die Grundlagen oder ja die Voraussetzungen auch aus bürokratischer Sicht etc. dafür leichter werden in der EU oder auch in Deutschland im Speziellen.
Gut, über die bürokratische EU haben wir uns heute schon unterhalten. Ja, ja. Ist die Hoffnung jetzt nicht die allergrößte, aber wir dürfen sie natürlich nicht aufgeben und wir dürfen uns auch nicht geschlagen geben, weder wenn es um Bitcoin geht, noch wenn es um Steuern oder andere Bürokratie geht. Aber ich glaube halt, dass die Generation, also wir reden ja viel auch über, das jammert ja jede Generation über die nächste, dass die nichts hackeln, also arbeiten und dass die faul sind und bla 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 und jetzt, also was ist das jetzt? Was ist dein Bruder? Die Generation Y, Z, was ist der? Z, oder?
Ja, Z, genau.
Also die Zoomer, ja. Und ich muss mir, also wenn man natürlich das Fiat-Money-System versteht, dann ist das ja eine vollkommen logische Reaktion. Also nicht nur, dass sie nichts verdienen in prekären Verhältnissen, sondern sie haben auch wirklich nicht die Perspektive, dass sie sich etwas aufbauen können. Und dass man dann reagiert und sagt, ja, dann pfeife ich von Anfang an drauf, das ist eigentlich völlig logisch. Und gleichzeitig natürlich auch ein total inhärentes Verständnis der digitalen Möglichkeiten haben und sich sagen, naja, wozu soll ich mir das antun? Dass ich da quasi, ich spiele das Spiel meiner Eltern, ja, muss irgendwie im Büro hocken. Obwohl das alles total ineffizient ist und sinnlos.
Ja, total. Ja, unsere Elterngeneration, die hatte ja noch nicht diese Wahrnehmung davon, dass das alles ineffizient und sinnlos ist. vielleicht ineffizient, aber zumindest nicht sinnlos, weil sie ja mit dem Einkommen, was sie verdient haben, wirklich ein sicheres Einkommen hatten, mit dem sie auch was machen konnten, Immobilien kaufen konnten, oft in Urlaub oder angemessen oft in Urlaub fahren konnten, etc. Und jetzt gibt's ja gerade auf Twitter und auf Instagram diesen Trend von, ich sehe das immer aus oder oft aus den USA oder aus Kanada, wo dann junge Leute ihr Leid klagen und sagen, ich arbeite doch so viel, ich habe den Job und das gemacht und diese Ausbildung und jenes Studium und ich kann einfach nicht leben und lebe von Paycheck zu Paycheck, was für eine Zukunft habe ich denn? Das ist natürlich saubitter, aber auf der anderen Seite fördert es natürlich auch die Gedanken in Richtung, was gibt's für Alternativen? Das hatten halt und hatte unsere Elterngeneration weniger und das haben die jetzt. Also die machen quasi aus Zitrone Limonade oder die Chance nutzen zumindest.
Ganz, ganz wichtig, also weil auch deine Oma, also sorry, dass ich sie jetzt Oma nenne, ich hoffe, sie verzeiht mir das, die Rentnerin, weil sie gesagt hat, ihr Bruder hat studiert, hat sich dann selbstständig gemacht und so. Ja. Das ist natürlich auch etwas, das du beobachten kannst im Bereich. Der hat noch studiert, ja. Aber du alleine, wenn du sagen wir, du gehst direkt nach der Schule einfach ein, gründest dein Unternehmen. Egal was, ja, keine Ahnung. Das kann alles sein. Webdesign oder Installateur, I don't know. Ja? Aber du lernst natürlich in der richtigen Welt automatisch mehr und du baust dir was auf und du verdienst bereits, während die anderen irgendwie noch auf der Uni rumhocken und das Geld ihrer Eltern ausgeben oder im besten Fall als Kellner arbeiten. Und ich glaube, dass das, wenn wir dieses Modell auch einfach wichtig ist, weil diese, wie du auch sagst, also in Amerika ist es ja schon extrem, da gehst du ja, verschuldest du dich für irgendwelche MBA-Programme oder sonstige sogenannte Qualifikationen, die dir eigentlich nichts bringen. Schon gar nicht in unserer extrem sich schnell wandelnden Welt mit AI und was auch immer, wo du eh selbst verantwortlich bist für fürs eigene Lernen. Und ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist für die nächste Generation, also die jetzt noch Kinder sind, dass sie verstehen, je früher sie quasi das Ding in die eigene Hand nehmen und sich nicht darauf verlassen, dass ihnen irgendjemand einen Job gibt, desto besser. Und du hast recht, ja, unsere Eltern konnten dann auch diese Idee eines Lebens quasi bei einem Konzern, bla bla bla. Aber bei vielen, muss man auch dazu sagen, hat es auch nicht funktioniert. Also gerade die Generation unserer Eltern sind auch die, die dann das ganze Leben geplant hatten und dann sind sie trotzdem rausgeflogen. Und dann musste abgebaut werden und so. Ich glaube, entscheidend war, dass sozusagen der Grundkonsens war trotzdem, es wird besser. Egal wie oft du jetzt auf Urlaub fahren kannst, vielleicht kannst du bald mehr auf Urlaub fahren, während bei uns eher der Grundkonsens irgendwie so ist, ja, es wird eher schlechter.
Ja, genau. Ja, das ist der große Unterschied. Und dann denkst du natürlich auch anders. Wenn du denkst, es wird eh besser, ja, dann kann ich mich auch ein bisschen entspannt zurücklehnen und folge vielleicht auch eher den Mainstream-Narrativen, als wenn ich denke, oh, irgendwas läuft hier nicht so, wie ich mir das vorstelle.
Dazu kommt dann die Demografie und das Rentensystem und das musst du dann auch noch alles bezahlen. Also wir wollen jetzt hier nicht deprimiert, wir wollen jetzt hier keine Depressionen verbreiten, sondern in Wahrheit reden wir darüber, dass wir bereits versuchen, das anders zu gestalten. Nicht? Wie ist denn dein Plan, wenn du sagst, mit Bitcoin hast du ein Hamsterrad, jetzt hast du angefangen, aber du bist ja noch im Hamsterrad, wir wollen das jetzt auch nicht schlecht reden, aber kannst du da darüber sprechen, was du da vorhast in diesem Jahr? Also, hängt das am Bitcoin-Preis oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, tatsächlich ja. Ich bin mal gespannt, ob ich diese Strategie nicht irgendwann bereue, aber aktuell macht sie für mich Sinn. Ich mache ja kein Geheimnis draus, dass ich gerne mehr im Bitcoin-Space machen möchte, auch bei meiner Arbeit nicht. Und dass das eigentlich ein Thema ist, was ich vorantreiben möchte, weil ich glaube, dass es wichtig ist für mich selber, auch für andere. Und die Idee ist, ja, weiterzumachen mit den Projekten, die ich gerade mache. Das ist ja nicht nur der Bitcoin-Podcast. Es ist auch zum Beispiel Les Femmes Orange oder meine Tätigkeit als Representative bei Terahash Space. Mit zunehmendem Interesse an Bitcoin werden sich da vermutlich auch noch andere Themen, Unterprojekte etc. ergeben. Ja, aber die große Frage ist ja, wann kann ich tatsächlich den Exit schaffen aus dem Hamsterrad raus? Und ja, wie du schon angedeutet hast, sobald der Bitcoin-Preis eine bestimmte Höhe erreicht, würde ich tatsächlich das Unsägliche tun und einen Teil verkaufen und mir damit Zeit erkaufen und dann eben Vollzeit für Bitcoin arbeiten. Ja, also es ist quasi so eine zweigleisige Strategie. Einerseits mehr in den Projekten machen, die ich schon angefangen habe. Vielleicht kommen auch noch andere dazu, ich weiß es nicht. Und ja, mit dem zunehmenden Interesse und dem ansteigenden Preis, was vermutlich passieren wird, ja, dann auch zu sagen, okay, ich sehe, Bitcoin ist knapp, aber Zeit auch. Und deswegen erkaufe ich mir quasi von meinen knappen Bitcoin Zeit, um die Dinge zu machen.
Zeit ist natürlich noch knapper. Zeit ist natürlich noch knapper. Also das ist ja auch das Schöne daran, sonst wird das System ja nicht funktionieren. Es muss ja etwas geben, wenn man Geld ausgibt, dass man sich davon verspricht, ja. Was Bitcoin wirklich bringt, das weiß man erst, wenn man seine Bitcoin selbst hält, wenn man seine Keys sicher in der Hand hat. Und am besten geht das mit der Bitbox O2 von Shift Crypto. Die kommt aus der Schweiz, die ist Open Source, die hat eine simple, schlichte Software, die wirklich gut funktioniert. Die verwende ich persönlich auch fast jeden Tag und sehr gerne. Habe ein echt gutes Gefühl dabei und das solltet ihr euch auch holen. Und zwar mit dem Code WasBitcoinBringt. Um 5% vergünstigt bei bitbox.swiss mit dem Code Was Bitcoin bringt, die Bitbox O2 Hardware Wallet. Der S9 Mini ist der neueste Bestseller von 21 Energy. Eine Bitcoin-Heizung, klein und günstig, aber leistungsstark und formschön. Und jetzt für kurze Zeit mit einem Rabatt von 21% zu haben, und zwar mit dem Code Was Bitcoin bringt. Der S9 Mini ist perfekt für Wohnzimmer, Büro oder auch fürs Schlafzimmer, denn er wärmt flüsterleise, so wie alle Heater von 21 Energy. Und 21% sparen, das heißt, es gibt den S9 Mini für 5,52 statt 6,99. Nur für kurze Zeit und obendrauf gibt es gratis Lieferung. Also schaut gleich rein bei 21energy.io. Aber bist du mit deiner Qualität, du bist ja, bitte korrigiere mich, wenn ich mich irre, du bist ja Mathematikerin, glaube ich, und du bist Data Scientist?
Ja, Data Analyst. Es ist manchmal je nach Unternehmen das Gleiche. Es gibt einen kleineren Unterschied, ja. Aber ich trainiere gerade Tools, also Software, mit denen man Daten visualisieren kann. Das ist, was ich aktuell mache, aber ja, von der Profession her bin ich Analystin, Data Analystin.
Also was ich damit fragen will, ist, bist du nicht eigentlich für sozusagen das Medien-Content-Creation-Game, das solche Dodeln wie ich machen, heillos überqualifiziert? Nicht, dass du es nicht super machen würdest und du hast eine tolle Stimme, aber du könntest ja noch viel mehr.
Naja, was heißt, ich könnte viel mehr? Ich glaube, ich hätte auch, oder ja, es hat ja die Vergangenheit gezeigt, ich habe natürlich tolle Karrierechancen in dem Bereich. Ich sehe aber, dass das, was man mit den Tools, die ich gelernt habe, nämlich Daten zu analysieren etc., macht, in der klassischen Berufswelt einfach nicht so wahnsinnig spannend und aus meiner Sicht auch nicht so wahnsinnig relevant ist. Ich habe bei einem ehemaligen Arbeitgeber einer IT-Beratung für Automobilkonzerne gearbeitet, wo wir ganz grob gesprochen Dinge optimiert haben. Was kommt unterm Strich bei raus? Wir optimieren Prozesse, wir optimieren den Weg, wie man Informationen nutzt und dann umsetzt. Und naja, letzten Endes steht dahinter, dass Leute gehen müssen. Also, dass man die Anzahl der Mitarbeiter reduziert. Das ist natürlich denkbar unbefriedigend, wenn man weiß, dass wenn man gute Arbeit macht, dann ist das ziemlich doof für andere. Oder vielleicht sogar gesamtgesellschaftlich, zumindest kurzfristig ein Thema. Und ich habe jahrelang, auch während meiner Schulzeit, Entscheidungen getroffen, um mich abzusichern, um in Richtung Sicherheit zu gehen. Wie kriege ich einen sicheren Job, wenn du Mathe studierst oder Wirtschaftsmathe in meinem Fall? Dann wird das wahrscheinlich klappen mit dem sicheren Job. Wie kriegst du einen gut bezahlten Job? Mach irgendwas, was nachgefragt ist. Ja, Data Analytics ist nachgefragt, aber was ich mich eigentlich nicht gefragt habe oder selten gefragt habe, was mache ich denn gerne? Wie gestalte ich denn meinen Alltag? Wie würde ich gerne arbeiten? Also ich, für mich sind zum Beispiel, das weiß auch meine Vorgesetzte, die klassischen Arbeitszeiten, in der Regel 8 bis 17 Uhr, das ist für mich totaler Mist. Ich bin eine Nachteule. Ich arbeite am liebsten spät abends und ja, vormittags und dazwischen bin ich nicht so produktiv, ja. Und ich würde gerne meinen Job so gestalten, dass ich die Energiespitzen sozusagen gut nutzen kann. Das ist halt in der klassischen Berufswelt nicht so. Und auch inhaltlich, ich trainiere total gerne. Ich bringe gerne Inhalte anderen Leuten bei und bin auch gerne da bereit, eine extra Meile zu gehen und so weiter. Aber gerne für Themen, bei denen ich wirklich das Gefühl habe, dass sie wichtig sind. Und das ist Data Analytics in gewisser Weise schon, so wie es in vielen Unternehmen angewendet wird, zumindest viel weniger als das Thema Finanzbildung und Bitcoin-Bildung.
Sollte nicht sozusagen innerhalb des internationalen Bitcoin-Sektors, also vergessen wir mal, was die EU tut, die Amerikaner sind ja da schon anders unterwegs und dort entstehen ja auch die großen Bitcoin-Firmen, sollte da nicht zumindest, ich meine, du sagst jetzt, okay, raus aus dem Hamsterrad, ich nehme an, dass das dann, wenn du, aber einfach diese Skills in einer Bitcoin-Umfeld anzuwenden, also auch Bitcoin-Firmen werden ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen. Ist das etwas, was du dir dann vorstellen könntest, dass du sagst, okay, ich arbeite da an einem anderen großen Ding mit?
Ja, grundsätzlich kann ich mir das natürlich vorstellen. Und es gibt ja auch Analytics-Firmen, die zumindest im Crypto-Umfeld Blockchain-Daten etc. auswerten. Das ist schon nachgefragt. Aber das sollte maximal einen Teil meiner Arbeitszeit ausmachen. Ja, man sitzt halt viel vor seinem PC, man hat wenig Interaktion mit anderen, man hat auch wenig Interaktion mit Endkunden, also diejenigen, die das Produkt der Firma dann letzten Endes verwenden. Und ich habe gemerkt, ich habe sehr, sehr gerne den Kontakt zu anderen Leuten. Und ja, wenn ich merke das ja an meinen Reaktionen, wenn ich Feedback bekomme. Ja, wenn ich in meinem Fiat-Job ein positives Feedback bekomme, bedeutet mir das einfach nicht so viel. Wie wenn ich jetzt eine E-Mail bekomme von irgendeiner Person, die ich nicht mal kenne, die aber sagt, beispielsweise mein Podcast ist ein Augenöffner. Das ist für mich einfach ein erfüllenderes Leben. Und auch wenn ich vielleicht mit Data Analytics, ich weiß es nicht mal, ob es so ist, aber angenommen, es wäre so, dass ich damit beruflich viel weiterkommen könnte, sehe ich es mittlerweile nicht mehr so, dass ich das deswegen unbedingt verfolgen muss, sondern das ist auch etwas, was ich gerade lerne, mehr meiner Intuition zu folgen und weniger meinem Verstand oder den Analysen, die da mein Kopf so ausspuckt.
Kann es sein, dass du das vor Bitcoin gar nicht so gespürt hast, also dass du quasi da ein neues Level erreicht hast, der Befriedigung an der Arbeit, von dem du gar nicht wusstest, dass es das gibt?
ja, könnte man so sagen, ja. Ich war ein totaler Konformist in der Schule, wobei da hatte ich das Glück, dass mich die Inhalte wirklich interessiert haben. Also ich war schon immer extrem neugierig, aber gerade zu Beginn meiner Berufszeit und dann auch im weiteren Verlauf habe ich mich darin orientiert, was verlangt wird, Überstunden gemacht etc. Und natürlich habe ich auch meine Bedürfnisse ignoriert, indem ich mehr gearbeitet habe, als mir vielleicht letzten Endes gut getan hat. Und nach 2,5 Jahren Beratung habe ich dann auch gemerkt, boah, am Wochenende bin ich so platt. Ich hatte überhaupt keine Lust mehr, irgendwas mit Freunden zu unternehmen und so weiter. Mhm. Da habe ich erst gemerkt, okay, das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Aber genau diese Anreize setzt das System ja. Du kriegst eine Beförderung, wenn du die Extrameile gehst. Du möchtest ja auch eine gute Endjahresbewertung haben etc. und wirst dafür belohnt, wenn du dann aber deine eigenen Bedürfnisse zurückgestellt hast und sie vielleicht hart übergangen hast. Und das lernt man dann so mit der Zeit. Und wenn man da nicht den Ausstieg schafft, dann ja landen einige eben im Burnout oder in noch unglücklicheren Situationen. Und ich bin froh, dass das Bitcoin-Thema mich gefunden hat. Ich kann mir vorstellen, das ist jetzt natürlich eine gewagte These, weil ich sie niemals beweisen kann, wenn ich das Bitcoin-Thema für mich nicht entdeckt hätte und nicht so eine neue Perspektive für mich gefunden hätte, rauszukommen aus dieser klassischen Arbeitswelt, kann ich mir vorstellen, dass ich depressiv geworden wäre, ja. Das schließe ich nicht aus.
Also das Wort Jahresendbewertung gerade gesagt hast,
war End-Year Review.
Das hat mich jetzt gerade richtig, richtig getriggert, ja. Das ist ja wie der Schule. Sehr furchtbar. Ja, also da gehst du 12 Jahre in die Schule und dann gehst du auf die Uni und dann gehst du ist schon klar, dass natürlich diese ganzen Arbeitgeber, das wird halt auch immer bürokratischer, nicht? Und das muss dann alles irgendwie mit Kästchen und abgehakt und dann werden die Daten gecrunched und dann landet es dann bei dir auf dem Ding und dann kannst du sagen, okay, der fliegt raus, der fliegt. Aber ich muss dazu sagen, ich komme ja aus den Medien und aus dem Journalismus und ich kenne das halt alles nicht. Also ich habe Gott sei Dank, musste mich auch bei den Jobs, die ich vorher hatte, nie mit einem Lebenslauf bewerben zum Beispiel, weil das Gute an diesem Job ist, du bist auch Customer Face, also du bist in der Öffentlichkeit, das heißt, deine Leistung ist auch für jeden sichtbar. Das heißt, du kannst auch intern, ist es nicht nur eine Frage, wer am lautesten schreit, sondern du hast auch durchaus zum Beispiel Daten und Hinweise darauf, was du extern erreichst. Ja, das hat mir immer geholfen, aber ich erinnere mich jetzt gerade, ich war nicht so wie du. Ich war kein Konformist und hab mich schon in der Schule immer gesträubt gegen diese Dinge Ich glaube auch, das haben wir auch in unserer letzten Folge besprochen, das ist ein heikles Thema, aber es ist natürlich auch ein bisschen so eine Bub-Mädchen-Sache. Nicht immer, aber oft, ja. Und deswegen finde ich es gut, um auch die Klammer zu schließen, vielleicht, auch wenn jetzt dein Podcast oder deine Botschaft vielleicht sich so wahrgenommen wird, dass es sich an Frauen richtet, warum denn auch nicht, ja. Wie gesagt, die Anzahl der Damen, die bei uns zuhören, ist nicht gering, aber sie ist jetzt auch nicht extrem.
Ja.
Dann ist es gut, wenn es da andere Angebote gibt, wo sich dieses das vielleicht ein bisschen austariert, ja?
Ja, ich habe auch überhaupt nichts dagegen, wenn es denn so sein sollte. Ich kann es leider nicht einsehen. Über meinen Podcast-Host kriege ich die Daten nicht, wie groß der Frauenanteil ist. Aber wenn es so sein sollte, dass 70% oder mehr der Zuhörer Frauen sind, dann habe ich überhaupt nichts dagegen. Es gibt ja auch im Bitcoin-Space die kontroverse Diskussion, braucht es überhaupt spezielle Angebote für Frauen im Bitcoin-Space? Und dann gibt's ja diejenigen, die sagen, nein, das braucht es nicht. Ich finde, das ist blöd, dass jetzt die Frauen auf die Idee kommen, ihr eigenes Ding zu machen. Bitcoin ist für alle da. Und die Frauen kommen schon von alleine. Ja, und dann gibt es so Initiativen wie Les Femmes Orange, wo ich ja auch dabei bin und mitorganisiere. Und wir wollen ja auch Stammtische beziehungsweise Meetups etablieren im deutschsprachigen Raum und auch gerne darüber hinaus nach dem Vorbild von 21 für Frauen. Ich finde diese Frage schon die falsche, zu fragen, braucht es besondere Bildungsangebote? Wir merken mit Les Femmes Orange, die Nachfrage danach ist da. Und genau. gestern Abend war ich ja erst auf so einem Frauenstammtisch. Da war eine Teilnehmerin dabei, die meinte, ja, mein Mann hat mir davon erzählt. Und der meinte, ich könne ja mal da hingehen. So, das ist ja mindestens schon mal ein Mann, der die Idee ganz gut findet und gedacht hat, okay, das könnte interessant sein für meine Frau. Dann war eine andere Teilnehmerin dabei, die meinte, ja, mein Kollege, der macht schon länger was mit Bitcoin. Der hat mir davon erzählt, von eurem Stammtisch und meinte, ich könnte da ja mal hin. Und die war auch blutige Anfängerin und auch eher ein bisschen zurückhaltend. Und ich glaube, für sie war das richtige Umfeld. Und natürlich weiß ich, dass das nicht für alle Frauen das richtige Umfeld ist. Und auch ich selber, ich bin 2022 alleine nach Innsbruck gefahren und habe mich total wohlgefühlt unter Männern. Aber es gibt unterschiedliche Bedürfnisse bei unterschiedlichen Menschen, auch bei Frauen. Und die Nachfrage ist da und wird angenommen. Und ich wünsche mir eine Welt, in der Frauen 50% des Vermögens weltweit haben. Da sind wir noch lange nicht. Und ich glaube, wenn wir das ernst meinen, dann müssen halt auch 50% der Bitcoin in weiblichen Händen liegen. Und das ist ein persönlicher Wunsch, den ich habe. Und deswegen versuche ich, Mittel und Wege zu finden, diesem Ziel oder diesem Wunsch näher zu kommen. Und eine Möglichkeit ist eben, ja, ein Frauennetzwerk zu bilden, wo andere Frauen Interesse daran haben, teilzunehmen.
Also wir haben ja gerade und wir haben ja gerade darüber gesprochen vorher, dass es eben sowas gibt wie Frauen, die jetzt sich um generell Geldthemen kümmern, weil sie Angst haben vor einer Altersarmutsfalle, in die zum Beispiel ihre Mütter getappt sind. Ja, aber wir haben auch ganz andere Fälle wie Frauen in Afghanistan, Frauen in Indien, Frauen in vielen anderen Ländern, die gar kein Bankkonto eröffnen dürfen, die von ihren Männern komplett kontrolliert werden und Geld ist sowohl in diesen Gesellschaften als auch in unseren Gesellschaften natürlich eine Form der Kontrolle des Mannes über die Frau. Fairerweise muss man dazu sagen, die Gesetze, soweit ich das überblicke, sind dann in Europa schon so gemacht, dass wenn es dann zur Scheidung kommt, dann wird der Mann auch ordentlich zur Kasse gebeten, so ist es nicht. Aber vor allem, wenn die Frau einen guten Anwalt oder eine gute Anwältin hat, aber grundsätzlich ist das ja auch keine Lebensplanung, ne? Dass wenn es schief geht, dann nehme ich meinen Ex-Mann mit der Anwältin aus. Das ist ja also auch nicht unbedingt die Strategie, die irgendwie Freude bereitet im Leben. Das heißt, sozusagen die Möglichkeit zu haben, sich selbst um die eigenen Affären, also im Sinne von Geldaffären zu kümmern, ist wahnsinnig wichtig. Und Bitcoin hilft da ja nicht nur aktiv im Sinne von ich kann Sets decken, sondern Bitcoin hilft da ja auch passiv, indem man anfängt, über das ganze System und wie das alles funktioniert, nachzudenken. Und zwar vielleicht ein Unterschied jetzt auch zur ETF-Bubble. Ja, in die ETF-Bubble investiere ich dann halt, weil ich verstanden habe, dass mein Geld am Sparbuch weniger wert wird. Aber in Bitcoin investiere ich, weil ich verstanden habe, dass das Geld grundsätzlich kaputt ist. Und da ist die ETF-Bubble eher eine Auswirkung davon. Deswegen, ja, ich finde das toll. Und die Frage, weil du hast es eh zweimal gesagt, ja, die Frage, ob braucht es das für, also das ist ja Zeitverschwendung.
Der Markt entscheidet.
Genau, der Markt entscheidet. Du hast es ja gesagt, es wird nachgefragt, der Markt entscheidet, ja, und das wissen wir aus allen anderen Bereichen, das hat mit Bitcoin gar nichts zu tun, dass Frauen einfach anders kommunizieren als Männer. Und dass jetzt sozusagen die Idee der Männer, das den Frauen überzustülpen, ist ja total schwachsinnig. Ja, das gibt ja auch in den klassischen Medien quasi, ist es ja auch total zweigeteilt, nicht? Also es gibt ja, wenn man sich ansieht, das Magazin, also für unsere jungen Zuseher früher hat man Inhalte auf Papier gedruckt und in Kiosken verkauft. Und wenn man sich das ansieht, was dort verkauft wurde, dann gab es dort immer eigene Abteilungen für Frauen und viele Dinge, die quasi für Frauen extra aufbereitet wurden. Und wo ist das Problem? Das sehe ich nicht. Ja, im Gegenteil, so sollte es sein. Ja, kann ja jede Frau trotzdem die Männermagazine umgekehrt kaufen, ja?
Ja, total. Ich merke auch auf den Stammtischen oder Meetups, ich war ja auf vielen, auch auf den klassischen 21 Meetups oder bei Konferenzen etc. Es ist anders. Die Stimmung ist anders. Gestern haben wir tatsächlich auch weniger über Hardware-Themen gesprochen, über technische Themen, sondern vielmehr über gesellschaftsrelevante Themen. Beispielsweise die Oma, die ich erwähnt habe, die Rentnerin, über ihre Erkenntnisse, wie sie das Leben jetzt anders gestalten würde und wie auch Bitcoin relevant ist in diesen Überlegungen und so weiter. Und ich sehe, dass die Dynamik einfach eine andere ist und ich kann mir vorstellen, dass eben dann von einer bestimmten Gruppe an Frauen einfach viel eher angenommen wird, weil das die letzten Endes wichtigen Themen sind, ja. Also wie kann Bitcoin mein Leben unterstützen, meine Familie, unsere Gesellschaft als Ganzes und bei anderen Stammtischen ist es oft schon sehr tech-lastig, ja. Da unterhält man sich gerne über neueste Entwicklungen im Space, UTXO-Management, ja, diese Themen. Und ich finde, beides hat seinen Platz und es ist jetzt nicht besser oder schlechter, sondern ja, jeder kann ja das nehmen, was ihm am besten gefällt und die Angebote annehmen, die am besten zu einem passen. Und bei der letzten größeren Les Femmes Orange Veranstaltung in Plochingen vor anderthalb Wochen, da war es dann so, und das fand ich richtig schön zu sehen, da haben sich ein paar Frauen zusammengetan und überlegt, ob sie denn nicht nach Prag auf die Konferenz zusammengehen. Und das ist ja genau das Ziel, nämlich ein Angebot zu schaffen, um Interesse zu wecken und die Frauen möglichst zu empowern und ein gutes Netzwerk an die Hand zu geben, damit sie dann selber weitergehen können. Auch auf die gemischten Konferenzen und Meetups. Ja.
Das ist ja auch überall so. Ich meine, wir haben vorher darüber geredet, EU hier, ja. Da braucht es jetzt Lobbyisten, da braucht es Juristen, da braucht es Experten, die sich mit der Energiefrage auseinandersetzen, mit Proof of Work auseinandersetzen, die das den Politikern erklären, die gegen die Propaganda aus der Kryptoszene quasi arbeiten, ja. Und da gibt es jetzt European Bitcoin Energy Association, EBEA, ja, wo TerraHash dabei ist und Coinfinity und Brains und Blocktrainer, und extrem wichtig, dass das genau jetzt kommt. Genauso wie es extrem wichtig ist, dass es Workshops für Nodes und Lightning Applications gibt, aber genauso wichtig ist es eben, oder vielleicht sogar noch fast ein bisschen wichtiger, dass man halt auch den Zweck des Ganzen einer breiteren Bevölkerungsgruppe erklärt, die jetzt mit den Details auch gar nichts zu tun haben möchte. So. Also das so quasi, wie eine Toilette funktioniert, weiß ich auch nicht, aber ich weiß, sie ist verdammt nützlich. So, ja. Ja? Und es gibt Leute, die wissen, wie das funktioniert, und es gibt Leute, die wissen, wie man das repariert, und es gibt Leute, die machen sich Gedanken darüber, wie man es noch besser machen könnte. Und darauf verlasse ich mich auch, weil ich weiß, wie nützlich es ist. Ja. Und ich will jetzt, der Vergleich war jetzt natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, vielleicht, ja, also nein,
das
ist verdammt.
Ich glaube, du musst aufs Klo, Nico, kann das sein?
Nein, aber ich hatte mal vor langer, langer Zeit, hat mal eine Freundin von mir, mit der ich studiert habe, hat einen Blog, die ist durch ganz Afrika gefahren und hat einen Blog geschrieben über Toiletten in Afrika. Und dann, die erste Reaktion ist immer, ja, was bist du komplett bescheuert? Was machst du mit Klos, ja? Aber die Wahrheit ist natürlich, dass ein funktionierendes Sanitätssystem der erste Schritt in Richtung einer einigermaßen gesunden Umgebung ist, in der Krankheiten sich nicht so stark ausbreiten können. Und wenn du in einer Welt lebst, in der es halt keine Toiletten gibt, dann ist das kein sehr guter Anfang. Ja? Ähnlich ist das bei Bitcoin, dass man eben den Leuten eben auch versucht zu erklären, okay, wir haben ja verschiedene Stadien. Naja, ich kann natürlich versuchen, einer 73-jährigen Pensionistin zu erklären, dass wir das Geldsystem vom Staat trennen müssen und dass das alles zu zentral ist und dass sie das Gold unter Kontrolle gebracht haben und dass sie durch den Cantillon-Effekt die ganze Kohle abkassieren. Aber das ist jetzt sozusagen für ihr Leben nicht extrem relevant zu wissen. Diese theoretischen Grundlagenarbeiten, das ist für junge Leute sehr interessant, ja, weil sie sich da hineinarbeiten, aber für die Dame hat wahrscheinlich immer schon gewusst, irgendwas läuft da schief, und jetzt hat sie plötzlich ein Tool, mit dem sie etwas unternehmen kann. Und darum geht's.
Ja, ich glaube, es sind die Geschichten letzten Endes, die zum Beispiel bei den Meetups, zumindest bei den Les Femmes Orange Meetups, bei denen ich jetzt war, dann hängen bleiben. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, vor anderthalb Wochen dann bei unserem Event in Plochingen, da war eine Bitcoinerin dabei aus Litauen. Und sie erzählte, sie hat halt schon 4 Währungsreformen hinter sich, also noch sozialistische Systeme etc. Und ich fand es so spannend, als sie erzählt hat, als dann der Euro eingeführt wurde, wusste ich, der Euro wird das gleiche Schicksal nehmen wie alle anderen Währungen auch. Weil sie die Erfahrung gemacht hat, die Mama hat für sie gespart, und als sie dann 18 war, war das Geld nichts mehr wert. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Und das sind die Momente, die hängen bleiben. Und das sind vielleicht auch die Momente, die dann den Anstoß geben, ich muss mich mit dem Thema beschäftigen, weil es wichtig ist für mich. Ja.
Und das ist das Tolle an Bitcoin, führt die Beschäftigung zu einem langsamen Vortasten in die Eigenverantwortung. Und das ist grundsätzlich eine Welt, in die wir müssen. Und das hat dann solche Auswirkungen, wie dass Leute wie wir nicht mehr im Fiat-Job arbeiten wollen, aber das sind Phasen so, ja, glaube ich.
Voll, und dann gibt es ja die Frauen, ich habe es selber erlebt, die dann sagen, ich traue mir das nicht zu, das werde ich niemals schaffen. Ich bin so schlecht mit Technik, ich kann auch nicht Bitcoin kaufen und aufbewahren. Und für diese Personen braucht es dann ein Umfeld und Vorbilder, wo man dann sieht, okay, die Person schafft es. Also diese Rentnerin mit über 60, die auch Schwierigkeiten hat mit ihrem Smartphone, die schafft es, die hat sich da reingefuchst, dann kann ich das auch. Und das sehe ich natürlich nur, wenn, oder das ist, diese Vorbildfunktion erfüllen dann Menschen eher, die mir ähnlich sind. Ja, also wenn ich habe jetzt von einer Frau gesprochen, die war um die 40, die sich das nicht zugetraut hat, für die hilft es, eine andere Frau zu sehen, in ihrem Alter oder von mir aus noch älter, die das geschafft hat. Ja.
Ich finde es immer ganz lustig, wenn die Leute, egal ob es jetzt Frauen oder Männer sind, erklären, sie kennen sich mit Technik nicht aus, aber das iPhone 13 Pro mit Akku-Pack, weil sie permanent irgendwas, ja, und auf TikTok Videos drehen, als wären sie Martin Scorsese, aber dann scheitert es an der Technik, ja. Also das ist natürlich, vielleicht scheitert es an den Tools, vielleicht sind die Tools noch nicht anwenderfreundlich genug, aber ich glaube, woran es wirklich scheitert, ist dieser Schritt in die Eigenverantwortung.
Die Glaubenssätze, die man hat über sich selbst und über seine Fähigkeiten auch.
Ja. Genau. Dass man sagt, ja, ich kann ja nicht singen. Ja, also mache ich da nicht mit so. Weil das, ja, jeder Mensch kann singen, der eine halt schlechter, der andere trifft halt den Ton schlechter, aber es können tun sie es schon, ja. Und ich hoffe, dass wir da auch dazu beitragen können, mit solchen Gesprächen, ja, wo wir das im Detail besprechen. Wie viele Folgen hast du jetzt schon gemacht?
3 Folgen plus Intro.
Genau. 3 Folgen und, plus Intro.
Die wichtigste Folge ist Folge 3, aus meiner Sicht. Die Wurzel von Armut und Reichtum. Wo ich genau das Thema Geld bespreche. Was ist falsch mit unserem Geldsystem? Und dann kommt das Thema Bitcoin FAT in der nächsten Folge, in Folge 4. Und danach werden die technischen Themen angegangen, Schritt für Schritt. Kurz erklärt.
Nicole, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Lass uns das bald wieder machen. Wir werden dir den ganzen Weg dokumentieren, wohin auch immer er dich führen wird. Und ich hoffe, nimm dir 22 Folgen vor, nicht 21. Lass das mit 21 sein.
Wird gemacht.
Und vor allem, ich weiß nicht, ob ich es beim ersten schon erwähnt habe, aber du musst auf jeden Fall kommen über die Schwelle mit den 7 Folgen. 7 Folgen ist die Durchschnittslebensdauer eines Podcasts, so wie ungefähr wie 70 Jahre die Durchschnittslebensdauer eines Fiat-Systems sind. Ich bin mir sicher, dass du es schaffen wirst. Ich hoffe, dass wir viele Leute dazu motivieren können, deinen Podcast anzuhören. Wir werden natürlich alles verlinken und wir bleiben dran und vielleicht schaffen wir es ja auch, dass wir mal die eine oder andere Folge als Video bringen.
Ja, perfekt. Danke, Nico. Danke für die Gelegenheit, dass ich drüber sprechen darf. Danke für die Einladung.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube, das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.